Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, Ida, wir haben ein absurd volles Trail-Wochenende hinter uns, Trail-Wettkampf-Wochenende hinter uns. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgedreht dadurch. Ich bin motiviert dadurch. Ja, und ich freue mich jetzt mit dir ein bisschen, zumindest so ein bisschen drüber zu sprechen, muss ich sagen, über das alles, was passiert ist.
Und ja, somit, es war voll viel los. Also ich würde sogar, also es waren ja nicht nur Trail-Veranstaltungen, ich würde sogar sagen, es war einfach sportlich ein super intensives Wochenende. Es hat ja auch Tour de France begonnen und sowas alles. Ja, ich muss sagen, so ein bisschen habe ich am Sonntag gemerkt, dass es mir dann zu viel Verfolgen war und ich ganz froh war, mal alleine ein bisschen in die Berge zu gehen, aber ich glaube, das ist auch okay.
Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich bin am, also ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich durch die Nacht so ein bisschen den Western States verfolgt. Also ich habe tatsächlich sehr wenig geschlafen, weil es irgendwie einfach sehr spannend und interessant war. Und dann am Morgen quasi vom Sonntag direkt umgeswitcht zu Marathon Mont Blanc in die Live-Berichterstattung. Und so nach 5 Minuten habe ich dann gemerkt, oh nee, jetzt packe ich es gerade nicht mehr und hab wieder ausgemacht, weil mir war es dann irgendwie auch ein bisschen zu viel. Ich war dann einfach ein bisschen überladen mit Informationen und diesem aufgeregten Moderatoren-Sprech. Aber ja, irgendwie trotzdem war es schon irgendwie cool, wie viel da los war und wie viel passiert ist. Also ja.
Hast du die Eurosport-Übertragung vom Mont Blanc-Marathon verfolgt? Weil die begann ja erst um 9. Der Start war ja eigentlich um 7. Aber es war das erste Mal, dass es live bei Eurosport dann zu sehen war. Hast du das dir angeschaut?
Oh nee, ich habe mir den Golden Trail Series.
Okay. Dann kann ich jetzt gar nicht mit dir da über die Übertragung sprechen.
Entschuldige, nee, das habe ich gar nicht gemacht. Nee, ich habe da tatsächlich gar nicht drauf geguckt. Wie war das? War das gut gemacht?
Also ich fand es super cool, dass es halt das erste Mal wirklich live war. Ich habe schon zwei Tage vorher, da habe ich dir auch geschrieben, als ich die Vorschau gesehen habe, weil wir gerade Klettern geschaut hatten, Weltcup aus Innsbruck, gedacht, dass es richtig cool ist, dass einfach der Mont Blanc Marathon jetzt live gezeigt wird. Ich meine, wir sind den beide schon zweimal gelaufen, also es gibt kaum ein Rennen, was man gut wissen, ja, oder was wir da besser kennen. Und es ist halt ein richtig tolles Rennen zum Übertragen. Jetzt war das Wetter dieses Mal nicht so cool, aber ja, vor allem der Frauenstart eine halbe Stunde vor den Männern und so. Es wurde ja auch es wurde echt extrem viel das Frauenrennen gezeigt, was ich richtig schön fand. Ja, und ich fand, der Kommentator hat es ganz gut gemacht und habe mich halt gewundert. Der Co-Kommentator war Lord Jens Kramer. War ich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, aber ich fand, die Übertragung war sonst ganz cool. Also irgendwie toll zu sehen, wie sehr der Sport wächst.
Ja, generell. Also ich muss kurz sagen, ich bin ja den Marathon Mont Blanc erst einmal gelaufen und habe den nicht gefinisht. Das heißt, das ist ja eh noch eine offene Rechnung.
Nächstes
und ich
Jahr.
Muss sagen, gestern beim Anschauen habe ich dann schon, also ich habe ja kurz überlegt gehabt, ob ich den dieses Jahr wieder laufe. Und ich muss sagen, gestern beim Anschauen habe ich mir gedacht, nee, es war genau richtig, dass ich es nicht gemacht habe, weil, also ich fand das Wetter zwar, das wäre mir sehr entgegengekommen, muss ich sagen. Aber irgendwie ist es noch zu, obwohl es ein Jahr her ist, noch zu frisch. Da merke ich, da bin ich noch so ein bisschen gebrandmarkt von letztem Jahr.
Aber ist ja auch gut. Also ist ja besser, als wenn du da gesessen hättest und gedacht hättest, wäre ich mal gelaufen. Also Voll. Ich finde, das ist auch nicht schlecht, das mal festzustellen. Und ja, das Wetter für die Läufer war super, aber zum Zuschauen war es einfach die Jahre davor, wenn es so klar war und man die ganze Zeit die Drohnenbilder hatte, halt viel besser als jetzt. Diesmal war es halt extrem neblig und so, aber gehört dazu und es ist ja im Moment in den Bergen einfach nicht der Sommer wie jetzt letztes Jahr oder das Jahr davor und es gehört einfach dazu.
Ja, aber ich finde auch die Live-Übertragung vom Western States war auch nochmal ein Ticken genialer einfach. Also wirklich mit Drohnenbildern und bei jeder Verpflegung gab es irgendwie Kameras und also ich finde das ein Wahnsinn, wie das also an Professionalität gewonnen hat bei uns im Sport. Also ich fand das wirklich mega cool. Ich meine, das geht ja dann wirklich lang und ich habe es wirklich, ich meine, im Grunde genommen schaust du halt Leuten beim Laufen zu und hörst dann halt Dylan und Corinne beim Reden zu und trotzdem war das total, ich bin wirklich jetzt eigentlich niemand, der das so krass viel macht, so Zeug anzugucken, aber so da Zeug. War ich richtig, ja halt so, nee halt so, so live Sachen, also gerade wenn das so lange dauert und so, schalte ich dann schon auch manchmal wieder ab. Aber da war ich wirklich lang dabei. Das war echt einfach richtig cool gemacht. Es hat echt Spaß gemacht und war einfach krass, wie die auch wie die Leistung dazu nimmt von Jahr zu Jahr. Also wirklich absurd.
Das stimmt. In den letzten zwei Jahren, also ich habe mich jetzt halt mehr mit dem Frauenrennen auseinandergesetzt, aber in den letzten zwei Jahren hat sich das Frauenrennen ja so extrem gesteigert. Also ich glaube, die Ida Nielsen hatte danach gesagt, die ist jetzt Sechste geworden und mit ihrer Zeit hätte sie bis auf die letzten zwei Jahre jedes Jahr gewonnen.
Ja.
Und das Western States Rennen, muss man vielleicht dazu sagen, sind 100 Meilen in Amerika. Es ist extrem schnell, das Rennen. Das ist aber sehr schwierig, auch mit der Höhe und mit der Hitze. Und ja, ist einfach eins der prestigeträchtigsten 100-Meiler, die es überhaupt gibt und gerade halt jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig kompetitiv geworden und ich fand es auch cool, es zu verfolgen und gerade weil es eigentlich ja ein Gebiet ist, wo das mit der Übertragung mit dem Netz nicht ganz so leicht ist, finde ich, haben sie es ganz gut gelöst, auch immer wenn halt keine Übertragung möglich war, Interviews im Studio gemacht und ich mag auch einfach die Corinne gern, wenn die Übertragung macht, das hat mir echt ganz gut gefallen.
Ja, war auf jeden Fall kurzweilig, trotz der Länge der Übertragung eigentlich.
Ja.
Also ich fand es richtig, richtig cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das ganze Wochenende. Aber jetzt mal zu uns. Wie geht's dir denn?
Soll ich jetzt nicht noch vorschieben, wer denn die Rennen gewonnen hat?
Weil ach so.
Dann runden wir es ein bisschen ab.
Dann runden wir es mal so ab, ja. Okay.
Dann gibt's keine News nachher, sondern wir machen das jetzt schon.
Idas News der Woche.
Western States haben bei den Männern Jim Walmsley und bei den Frauen Katie Scheidt gewonnen. Beim Mont Blanc Marathon hat die Judith Weider gewonnen. Bei den Männern der Elosi Ilasoy. Ich weiß jedes Mal nicht, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Was für ihn ein wahnsinnig gutes Rennen und wirklich ein toller Erfolg war, weil ja auch Titelverteidiger Rémi Bonnet dabei war. Und dann hatten wir noch den Lavaredo. Da war ich eben auch vor Ort, aber nicht laufend, was bei vielen Leuten zu großer Überraschung geführt hat, was mich wiederum überrascht hat, so kurz nach dem Zugspitz und all den langen Rennen, war das für mich relativ klar, dass man dann jetzt nicht am Start steht, sondern ich war dort zum Arbeiten, also für Community Runs, eine Videoproduktion mit UTMB und dieses Film-Preview und Q&A-Ding, also ich habe schon viel zu tun gehabt, aber ich habe es trotzdem versucht, ein bisschen zu verfolgen. Und da haben die 120 Kilometer beim Lavaredo Hannes Namberger und Rosanna Buchauer gewonnen. Und gerade da, das Männerrennen war echt auch super knapp bis zum Schluss. Der Tom Evans und Hannes haben sich dann richtigen Zweikampf geleistet. Und Hannes hat es jetzt zum dritten Mal gewonnen. Das ist auch ja eine unglaublich starke Leistung.
Generell Hannes, glaube ich, oder? Weil der jetzt auch in den letzten Wochen oder Monaten jetzt nicht, also zumindest so wie ich es mitbekommen habe, jetzt ja gar nicht so nur das Training im Fokus hatte, glaube ich. Und dann trotzdem so eine Leistung raushaut, fand ich schon Wahnsinn. Also ich finde, der Hannes ist wirklich,
Papa geworden, Haus Bahnsee. Und genau. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Teamleistung. Also seine Frau, die Ida, die wird da sicher auch versuchen zu unterstützen, wo es geht. Wie das sein muss, damit das Erfolgsrezept aufgeht, glaube ich.
Sagen wir, sein sollte, ja.
Ja, ich glaube, alleine ist es dann wirklich, also wenn die Unterstützung vom Partner fehlt, dann ist Hausbau und Papa werden nochmal viel, viel intensiver, so meine ich es.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es Wahnsinn, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die Leute überrascht waren, dass du nicht gestartet bist. Also ich wäre im Gegenzug überrascht gewesen, wenn du gestartet wärst. Beziehungsweise hätte ich dir mal ganz kurz ein Fragezeichen geschickt, ob das ein bisschen viel wird. finde das genau richtig, dass das überhaupt nicht zur Debatte stand. Ich finde, man muss da schon so ein bisschen mal einordnen, was du schon alles gelaufen bist.
Ja. Ja, es zeigt halt immer mal wieder, wie kurzlebig Trailrunning ist. Und klar, Lavaredo, ich möchte da auch super gern mal laufen. Aber es war einfach klar, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich laufe dieses Jahr Zugspitze, dass Lavaredo sich nicht ausgeht. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal, dass man halt von den langen oder von außen wird manchmal unterschätzt, wie viel Erholung man doch braucht von so langen Rennen. Und ich meine gar nicht mal nur das Physische, sondern auch das Mentale. Also ich merke schon, dass ich jetzt drei sehr lange Rennen, drei Nachtrennen hinter mir habe. Und gefühlt fehlt mir vom Zugspitz zum Beispiel auch immer noch die Nacht. Also dadurch, dass eben danach, wie gesagt, viel zu tun war, viel wirklich auch Arbeiten neben dem Laufen, was halt auch mit dem Laufen zu tun hat, aber nicht das reine Training zu tun war, fehlt mir gefühlt einfach immer noch Schlaf. Und das finde ich, ja, also ich bin jemand, der sehr auf seinen Körper hört, und für mich ist es absolut unmöglich jetzt, oder wäre es unmöglich gewesen, beim Lavaredo wieder zu starten, unabhängig davon, dass es nie der Plan war.
Also ich meine, ich habe es ja gestern auch schon gesagt, ich weiß noch genau, ich habe es so vor mir, der Pablo aus meinem Team, Pablo Villa, der ist ja auch in Istrien gelaufen, die 100. Da habt ihr euch ja kennengelernt und so, und dann war ja Innsbruck bei dir danach und dann Zugspitz, und der Pablo hat mich auf La Palma nur mit großen Augen angeguckt und gesagt, hey, die Ida, es ist so Wahnsinn, dass sie jetzt schon quasi Innsbruck gelaufen ist, und war halt quasi sehr beeindruckt davon, dass du das gemacht hast. Und ich finde es so interessant, dann wiederum von der anderen Seite halt eher das Gegenteil vermittelt zu bekommen, so dieses, hey, wie, du läufst jetzt nicht Lavaredo. Also ich finde, unabhängig mal von den Distanzen, die du gelaufen bist, die nochmal einfach viel mehr Regeneration benötigen und so weiter und anders Energie ziehen, auch bei kürzeren Distanzen ist es völlig in Ordnung, wenn man jetzt nicht im Wochentakt ein Rennen hintereinander legt. Also
ja, und ich glaub, auch völlig ungesund, wenn man das tut, ja, muss man auch ehrlich sagen. Das ist dann einfach, dann kann man sich die Verletzung halt quasi in den Trainingsplan schreiben. Das ist einfach nicht klug.
Werbung.
Ich hatte bisher toi 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 wenig mit Verletzungen zu kämpfen, aber was ich vor allem über die vergangenen Wochen jetzt in Frankreich gemerkt habe, ist, dass eine regelmäßige Physiobehandlung und gutes Krafttraining wichtig sind, um mit meinem täglichen Training klarzukommen. Und daheim in München habe ich den Basti, meinen Physio des Vertrauens, der mich unterstützt und mich regelmäßig behandelt. Und das hilft mir natürlich sehr dabei, meinen Körper in Balance zu halten. Aber ja, wenn ich reise, ist es ziemlich schwierig. Wie machst du das, Ida?
Oh ja, ich kenne das leider zu gut. Vor allem, wenn ich mal keine Schmerzen oder Wehwehchen verspüre, dann kommt die Nachbereitung bei mir ehrlich gesagt ganz schön kurz. Und ich nutze die Zeit, die ich über habe, lieber noch einen Kilometer mehr zu laufen, als was Präventives für meinen Körper zu tun und Verletzungen vorzubeugen. Aber ich habe da jetzt die Exact Health App für mich entdeckt. Das ist eine zertifizierte Physiotherapie-App, entwickelt von Sportphysiotherapeuten, die viele Rehabilitations- und Präventionspläne mit Fokus auf Fuß, Knie, Hüfte und alles, was man so an typischen Laufverletzungen kennt, legt. Die Pläne lassen sich auch ganz einfach in den eigenen Trainingsplan mit aufnehmen.
Die Anpassung der Pläne basiert auf Schmerzen, Feedback und Fortschritten, und außerdem gibt es in der App Trainingsvideos und unterstützende Artikel, die es euch ein bisschen einfacher machen. Verfügbar ist die Exact Health App im Apple Store und im Google Play Store. Mit unserem Code Höhenmeter, alles groß geschrieben, HOEHENMETER, bekommt ihr bis zu 40% Rabatt auf 3- und 6- Monatspläne.
Den Link und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung.
Werbung Ende.
Aber das ist ja auch das, was wir mal letztes Jahr irgendwann angesprochen hatten, dass das so ein bisschen diese Entwicklung oder Tendenz ist, dass das so ein bisschen dahin geht, dass das zur neuen Norm wird, teilweise davon auszugehen, dass so viele Wettkämpfe halt gelaufen werden, also dass das quasi normal ist in der Saisonplanung. Und das ist, glaube ich, ein Quatsch. Also ich meine, ich laufe jetzt auch nicht wahnsinnig wenig, aber jetzt auch nicht so super viel, aber habe das schon auch eine Zeit lang so ein bisschen mitgetragen, dass man halt, dass viele Wettkämpfe voll gut sind. Und jetzt im Gegenteil dazu, finde ich, ist es super angenehm, wenn man halt ein paar sich setzt und dann Ziele auch hat. Das ist ja auch wichtig und gut, aber dazwischen auch die Möglichkeit sich gibt zu erholen und auch einfach mal daheim zu sein und wieder in den Trainingsrhythmus zu finden, weil sonst ist es ja wirklich nur Erholung und Tapern im Wechsel.
Ja, ja, das ist auch was, was ich so vom Verlangen her am meisten jetzt gespürt habe nach den Rennen. Ich hatte so richtig wie so ein Verlangen, danach mal wieder einen Trainingsblock zu haben, weil zwischen den Rennen war dann halt Erholung, höchstens mal eine Woche komplett Training und dann schon wieder tapern oder etwas runterfahren mit dem Training. Und ich war so richtig, ja, oder ich bin gefühlt so richtig hyped. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Erholungswoche, das ab heute so, ich fahre ja nachher noch ins Trainingslager, ins Pitztal für 2 Wochen. Mhm. Der intensive Trainingsblock für den UTMB startet und diese Vorfreude darauf war so groß und dabei ist es eigentlich nur Training, aber einfach, weil ich jetzt wochenlang eigentlich nicht so einen richtig intensiven Trainingsblock hatte, sondern seit Istrien war, waren dann halt Rennen, Istrien, Innsbruck, Zugspitze und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt mal wieder richtig tief ins Training geht.
Ich glaube, tief ist da ein gutes Stichwort, das ist mir auch gerade gekommen, so halt wirklich, dass man den Kopf reinpacken kann in dieses Training und Vorbereitung, Nachbereitung und wirklich so dieses Ganze von außen auch so ein bisschen, also ich meine, bei dir wird wahrscheinlich trotzdem viel los sein, aber trotzdem, dass man den Fokus, sagen wir mal, den Hauptfokus wirklich mal aufs Training wieder packen kann. Ich glaube, dass das dann wirklich was sehr Schönes sein kann, so dieses einfach im Training so ein bisschen anzukommen und da sich reinfallen zu lassen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, ja.
Wenn wir jetzt schon beim Training sind, was ist denn ein Training der Woche?
Das Training der Woche.
Mein Training der Woche ist mein Long Run vom Samstag. Ich hatte 3 Stunden flach und schnell quasi auf dem Programm und habe extra auch ein bisschen später gestartet, um mal wirklich auch wieder mal so ein bisschen in der Wärme zu laufen, weil das war ja bisher fast noch nie so richtig möglich. Und wollen wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Sommer so ein bisschen da bleibt, so dass bei den nächsten Wettkämpfen vielleicht, dass es mal warm wird, habe meinen schicken Hut ausgepackt.
Das habe ich gesehen. Stylisch war es eine 10 von 10.
Ja, den finde ich klasse. Ja, hatte wirklich einen guten Lauf, muss ich sagen. Und das liegt auch, und das hat mich sehr happy gemacht. Ich habe jetzt eine neue Verpflegungsstrategie, also jetzt nicht komplett neu aufgestellt, aber doch hier und da an was gedreht. Und habe das am Freitag das erste Mal ausprobiert. Und es lief sehr, sehr gut. Magen hat sich überhaupt nicht gemeldet. Ja, das lässt mich sehr, also ich habe jetzt diese Woche auch eine sehr, sehr große Woche vor mir und gehe auch in die Berge für ein paar Einheiten, vor allem für die langen Läufe und teste das da auch nochmal. Aber es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man merkt, okay, eventuell hat man eine Lösung für die Probleme beim Transvulkanier und beim Zugspitz gefunden. Das war ganz schön und deswegen war es mein Training der Woche, weil es unabhängig davon auch echt ein gutes Training war. Und ja, deswegen war ich damit sehr zufrieden.
Ja, das wäre ja super und vor allem super schnell eine Lösung gefunden. Also das wäre echt gut. Ich habe im Training selten Probleme mit Verpflegung, aber halt im Wettkampf, vor allem bei den Nachtläufen, also sonst auch nicht, aber bei den Nachtläufen immer diese Probleme. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Nacht.
Ja, also davon, das kann ich jetzt nicht als Grund nehmen, aber ich glaube schon auch, dass dieser nervöse Rennmagen, der ist schon bestimmt, der verschärft das Ganze natürlich. Aber ich muss sagen, ich hatte bei den Einheiten davor, also vor jetzt diesem Wechsel der Rennverpflegung, hatte ich schon, also nie so einen schlimmen Magen wie im Rennen, das nicht, aber ich hatte schon auch 1-2 Mal, habe ich schon gemerkt, okay, es braut sich trotzdem was zusammen und das ist dann aber nie ausgebrochen, weil diese Nervosität und alles Mögliche und die Renndauer vielleicht jetzt nicht so vorhanden
nicht so
waren.
War.
Mhm. Und jetzt war es wirklich, also es war wirklich sehr gut und hat einfach sich gut angefühlt und funktioniert. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, fingers crossed, dass das im nächsten Wettkampf einfach besser wird. Das wäre sehr schön.
Ja, ich bin mir sicher. Da glauben wir jetzt dran.
Ja, danke.
Das ist schon die Hälfte. Ja. Dann auf dem Weg dahin.
Was ist denn dein Training der Woche, Ida?
Ich fand es gar nicht so leicht, weil ich hatte, wie gesagt, eine Erholungswoche. Also ich saß tatsächlich auch mehr Stunden auf dem Rad, als ich laufend war. Und habe mich dann aber trotzdem für meinen Dauerlauf am Mittwoch entschieden, weil ich da, ich habe so ein bisschen eine Runde gefunden, die ich ganz gern laufe, von zu Hause aus über den Schartenkogel, dann über den Zirbenweg und dann wieder zurück nach Hause. Die ist so etwa 18 Kilometer lang. Und irgendwie fühlt sich das schon so richtig nach zu Hause an und ich bin immer so richtig beseelt, wenn ich die laufe, weil ich dann denke, es ist so schön, hier zu sein, hier zu wohnen und es gibt mir immer noch mal ganz viel Kraft, gerade wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist so viel los und ich brauche so ein paar Sachen, an denen ich mich so ein bisschen festhalten kann, um Struktur und Routine zu haben, dann tut mir das ganz gut, genau die Runde zu laufen. den Kopf auszuschalten und ja, einfach nur mich ins Laufen zu vertiefen. Und bevor wir zum Lavaredo gefahren sind am Donnerstag zum quasi arbeiten, bin ich halt hier am Mittwoch die Runde gelaufen und das hat sich extrem gut angefühlt.
Ich glaube, du kannst es quasi schon streichen, Ida. Also,
okay.
So, das darf man schon mal sagen, das ist schon Arbeit. Also, ich finde es, ja, also ich hatte jetzt auch einen sehr vollen Juni, aber es war halt nicht immer halt dieses, jetzt mal ISPO und so ausgenommen, aber nicht immer dieses Präsentsein, sondern halt auch viel Schreiben und so weiter. Deswegen kann ich da irgendwie mich dann schon auch zurückziehen. Aber ich finde es schon, also ich glaube schon, dass das sehr viel Kraft nimmt, diese Präsenz, die du schon zurzeit einfach hast bei Events und so weiter mit deinem Film und so und dann noch ein Dreh mit UTMB und so. Das sind schon alles Dinge, die intensiv sind und einfach auch echt Energie ziehen. Also von daher quasi streichen. Schönes Training der Woche. Ja.
Ja, ich bin jetzt echt voller Vorfreude aufs Pitztal, weil klar, ich kann hier von zu Hause aus auch super trainieren, aber ich hoffe mir da eben genau diesen Trainingslager-Effekt, dass man eben, der Fokus ist voll auf die beiden Einheiten am Tag gerichtet und man muss sich nicht mal ums Essen machen kümmern, sondern ist dafür im Hotel und ja, man kann nicht so viel drumherum machen. Es ist echt voller Fokus auf Training und Erholung vor allem, was dann auch super wichtig ist, wenn die Kilometer so viele werden. Und darauf freue ich mich schon. Es wird dann wieder so ein recht einfaches Leben. Essen, schlafen, trainieren. Und das heißt nicht, dass gar keine anderen Verpflichtungen da sind. Auf keinen Fall. Es gibt trotzdem Calls. Es gibt trotzdem genug Sachen zu tun. Aber es ist doch was anderes, als wenn man so von zu Hause trainiert und läuft.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mich vorhin gefragt, beziehungsweise ich habe auch überlegt, ob ich diese Woche für ein paar Tage quasi in die Berge fahre und wirklich ein Block-Trainingslager in dem Sinne mache und nicht nur halt pro Tag wohin fahre und habe überlegt, nach Innsbruck zu fahren. Das heißt, für mich wäre quasi mein Trainingslagerort dann der Ort, wo du wohnst. Ja, das fand ich ganz witzig. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich merke, ich bin jetzt eh bald 8 Wochen quasi unterwegs am Stück und will irgendwie noch daheim sein. Ich habe noch keinen Bock oder ich habe keine Lust, so viel unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich mich entschieden, da so Tagestrainingstage draus zu machen quasi. Aber ja, schau, dein Zuhause ist quasi mein Trainingslagerort.
Ja, man kann auch wunderbar hier trainieren, aber eben, es ist einfach was anderes, wenn man sozusagen raus muss aus den, ja, aus dem Umfeld und nicht einfach, ja, hier ist es halt doch so, dass nicht nur Hausarbeit oder so liegen bleibt, sondern dann ist man doch immer erreichbar für jegliche Präsenztermine oder hier noch kurz ein Shooting oder wir schicken da mal wen vorbei. Und wenn man sagt, man ist im Trainingslager, selbst wenn nicht jeder weiß, es ist nur eine Stunde entfernt von hier, ist es was anderes.
Ja, voll. Ist vom Gefühl auf jeden Fall was anderes. Also ich kann das total verstehen. Ja.
Mal schauen, wie es mit dem Wetter wird, weil das sieht echt bescheiden aus. Ich glaube, ich werde viele warme Sachen brauchen, aber
as usual im Moment. Das ist, also ja, aber naja, kann man nichts machen.
Ja, das stimmt. Na gut, kommen wir zu den Community-Fragen, oder?
Die Community-Frage.
Kommen wir zu den Community-Fragen. Genau, und Nummer 1 kommt heute von der Mili. Und sie fragt uns, was würdet ihr sagen, war bisher euer bester Trail-Wettkampf? Was meinst du?
Ich finde, bester hat halt so viel Interpretationsspielraum. Also es kommt total auf die Perspektive drauf an. Ich glaube, dass ganz viele da jetzt einfach auf ihre höchsten ITRA-Scores oder UTMB-Indexe referenzieren würden. Aber ich würde da jetzt ganz nach meinem Gefühl gehen und bisher, bis zu diesem Jahr, war das für mich immer Innsbruck die 110, Innsbruck sage ich schon, Istrien die 110 letztes Jahr, was einfach kompetitiv, ja, oder wo einfach die Kompetitivheit, wenn man das so überhaupt sagen kann, des Rennens dazu geführt hat, dass wir alle sehr starke Rennen gemacht haben, würde ich schon der Meinung sein, dass es für mich persönlich sich dieses Jahr durch Innsbruck abgelöst hat. Für mich war Innsbruck dieses Jahr aus vielerlei Hinsicht mein bester Trail-Wettkampf. Zum einen war ich vorher einfach, ja, also sah es so aus, als würde ich nicht mal laufen und dafür war es einfach ein wirklich gutes Rennen. Zum anderen habe ich es da irgendwie für mich in einer besonders guten Art geschafft, so meine Grenzen zu übergehen. Also ich war einfach sehr früh, war alles zu und ich hatte sehr früh das Gefühl, es wird hart und habe mich damit irgendwie sehr, sehr gut arrangieren können. Oder so, es ist mir, würde ich fast sagen, das erste Mal gelungen, so richtig diese, wie das John so schön sagt, diese Pain Cave zu akzeptieren, sich darauf zu freuen, dass es jetzt schlimm wird und dann darin sozusagen zu pushen. Und deswegen ist das für mich mein stärkstes Rennen und auch von der Zeit her würde ich sagen, es ist die stärkste Leistung. Und auch wenn das vielleicht einen ITRA-Score oder einen UTMB-Index so nicht sagt, ja, würde ich einfach sagen, das war für mich der beste Trail-Wettkampf bisher. Aber es ist, ja, es gibt viele unterschiedliche Auffassungen, glaube ich, von bester in Hinsicht auf die Frage. Aber ich würde mich jetzt auf Innsbruck dieses Jahr festlegen. Wie ist es bei dir?
Ich muss zugeben, ich habe gar nicht so sehr, oder ich glaube, wir sind da ähnlich an das, an diese Frage rangegangen, weil ich bin sowieso von diesem ITRA-Score und UTMB-Index einfach, ich meine, ja, das sind Dinge, wo man sich irgendwie dran orientieren kann, das stimmt schon und so, aber irgendwie ist mir das so unwichtig. Also, keine Ahnung.
Ja,
es
ist auch einfach nicht immer 100% dementsprechend, wie das Rennen an dem Tag war, sondern in diese Algorithmen fließen ja viele Faktoren mit ein, auch unter anderem, was der Index war von den Männern, die in dem Rennen gelaufen sind und so. Und das sind halt auch Sachen, die man selbst nicht beeinflussen kann. Und deswegen spiegelt das gar nicht immer 100% das wieder, was das Rennen war. Es ist sicher ein guter Anhaltspunkt, wie du schon sagst, aber es ist halt nicht, es ist einfach nicht 100% die Tatsache.
Und es wäre auch schade, einen Wettkampf nur daran zu messen. Also
finde ich auch.
Deswegen, ich habe da bei dem Wort Beste null an diese zwei Faktoren gedacht, sondern bei mir war es schon echt auch eine Gefühlsentscheidung, aber eine sehr einfache, muss ich zugeben. Und zwar würde ich den OCC aus 2022 nennen. Gar nicht mal nur oder hauptsächlich wegen dem Ergebnis. Ich bin da ja Elfte geworden, was auch ein gutes Ergebnis ist, mit dem ich sehr zufrieden war oder bin. Es geht aber vor allem darum, wie ich mich da gefühlt habe. Und zwar nicht mal nur beim Wettkampf, sondern rundherum war das wirklich eine Zeit, 2022 war wirklich vor allem im Sommer einfach ein sehr, sehr positives Jahr für mich, weil ich da wirklich eine sehr leichte und zufriedene Version von mir war. Und das hat man sehr in diesem Wettkampf gemerkt, dass ich einfach eine gute, also ich hatte eine gute, einen guten Fitnessgrad, ich war fit, ich war aber auch einfach sehr happy und zufrieden. Und es gab irgendwie keine Gründe, das nicht zu sein. Und es gab keine Gründe, sich schwer zu fühlen. Und genau so hat sich der Wettkampf angefühlt. Der hatte zwar auch seine Pain Caves quasi, aber das hat ein Wettkampf, das darf so sein.
Genau.
Aber ich bin trotzdem von Anfang bis Ende gut durchgekommen. Und es gibt sogar Bilder von mir, wo ich lache beim Laufen. Und genau das spiegelt es wieder. Und wenn ich zum Beispiel die Videos vom letzten Jahr anschaue, von 23, das ist genau das Gegenteil. Und das deswegen ist der OCC 22 wirklich für mich so ein Wettkampf, der mir zeigt und beweist, dass ich da wirklich einfach eine schöne und zufriedene und leichte Zeit hatte mit mir. Und das hat man bei dem Wettkampf sehr gemerkt. Deswegen ist das wahrscheinlich mit Abstand sogar mein bester und schönster Trail-Wettkampf gewesen, ja.
Ich habe ehrlich gesagt auch darauf gesetzt, dass du den sagst, weil ich weiß noch, mein Eindruck war da auch von dir, vor allem auch im Ziel, du warst so glücklich und gar nicht mal nur wegen des Rennens oder wegen der starken Zeit oder der Platzierung, sondern einfach rundrum, also insgesamt. Und ja, ich bin guter Dinge, dass es dieses Jahr auch wieder so wird.
Ja, also ich muss sagen, ich komme da allmählich hin, also ich will das jetzt nicht schon wieder sagen, aber es war ja, also dieses Jahr, es war ja eh etwas mit Höhen und Tiefen geprägt bisher. Ich meine, wir sind jetzt erst im Juli, von daher ist es jetzt noch nicht, kann man jetzt noch nicht von diesem Jahr, von einem Jahr sprechen.
Es ist schon mehr als die Hälfte rum.
Ja, was echt auch erschreckend ist, aber nichtsdestotrotz kommt ja auch noch einiges und ich merke, dass ich vom Mindset in die Richtung komme von 22. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch wieder den ganzen Sommer in Chamonix und bin dort aber nicht so wie letztes Jahr, dass ich dort wohne und mir irgendwie die Frage stelle, gehöre ich hier hin, sondern ich weiß, wohin ich gehöre, nämlich nach München und darf deswegen Chamonix wieder als diesen Herzensort interpretieren und annehmen, der er für mich ist. Und ich glaube, da geht gerade schon sehr viel Leichtigkeit mit und deswegen komme ich in diesen in diesen Zustand, dass ich wirklich merke, ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden. Und das ist sehr schön. Und ich glaube, dass vielleicht das auch einen guten Magen unterstützen könnte. Mhm. Und deswegen, ja, schauen wir mal, was der Sommer noch so bringt. Aber ja, ich bin auch tendenziell positiv gestimmt.
Ja, also ich würde, also mein Eindruck ist auch immer, dass dir besonders die Zeit, auch mit dem Team im Chalet und so die Wochen vorher, das Training und so gut gefallen. Und dadurch, dass du ja eben da jetzt nicht in der eigenen Wohnung bist, sondern dann wieder im Teamchalet, glaube ich, wird das sehr vergleichbar wie 2022. Und deshalb bin ich da besonders guter Dinge.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ja.
Genau. Wir werden hier wöchentlich ein Update bekommen.
Ja, genau so ist es. Ja.
Ja gut, die zweite Frage ist von der Hanna. Und wir haben die Frage etwas gekürzt, aber wir geben trotzdem hoffentlich noch genug Kontext, dass man sie versteht. In Interviews oder Beiträgen höre ich immer wieder raus, dass Informationen aus eurem Podcast genommen werden. Daher würde mich mal interessieren, wie ihr mit Reaktionen auf euren Podcast umgeht. Die von eurem Umfeld, der Konkurrenz, TeamkollegInnen, aber auch Medien.
Also generell muss ich ja sagen, ist der große Großteil des Feedbacks, was wir bekommen auf unserem Podcast, ja super positiv. Und ich finde es immer wieder genau das, was die Hanna da gerade sagte, dieses, dass wirklich sich auch in Beiträgen oder so auf unseren Podcast bezogen wird, was ja dafür steht oder dass er zeigt, dass unser Podcast gehört wird von allen möglichen Seiten. Ich finde das sehr spannend und sehr schön zu merken, dass wirklich die Leute zuhören und einfach aktiv mit diesem Podcast umgehen. Und ich finde, dieses positive Feedback, beziehungsweise auch oft der Wunsch, gerade von meinen Teamkollegen und Kolleginnen, die wünschen sich, dass wir den Podcast auf Englisch machen, dass sie den hören können und teilhaben können. Und ja, deswegen, also mein Umgang mit Feedback ist immer der, dass ich mich sehr freue und das auch annehme, wenn es auch mal, keine Ahnung, kritische, aber lieb gemeinte Kritik quasi ist. Ich finde, dass das ja nur zeigt, dass irgendwie Interesse daran besteht, diesen Podcast einfach, ja, zu unterstützen. Und deswegen mein Gefühl ist da durchaus immer eigentlich meistens ein positives, dass ich wirklich merke, mich freut es einfach, dass dieser Podcast so aktiv stattfindet bei allen. Und deswegen, ja, das ist eigentlich mein Gefühl, was ich auf die Frage habe. Natürlich gibt es auch manchmal so ein paar negative Stimmen sogar ab und zu, aber irgendwie blende ich das ein bisschen aus. Also mein Gefühl ist wirklich das, dass dieser Podcast einfach was total Cooles und Positives ist und genauso habe ich auch das Gefühl, kommt die Reaktion zu uns. Ja, ist das okay als Antwort? Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen
ja,
verloren.
Ja, das ist eine gute Antwort.
Ja.
Nein, ich muss schon sagen, dass ich denke, klar, je mehr Persönliches man von sich preisgibt, desto größer ist auch die Angriffsfläche und ich finde schon, dass viel, oder was heißt viel, aber wenn man negative Stimmen oder negatives Feedback bekommt, ist es schon meistens auf den Podcast bezogen. Und das finde ich manchmal schon schade, gehört aber komplett dazu. Und es ist was, wo man viel über seine eigene Meinung spricht. Deswegen ist da auch einfach viel, ja, kontrovers oder viel Angriffsfläche da. Ansonsten muss ich sagen, bin ich manchmal fast ein bisschen verlegen, wenn man darauf angesprochen wird auf den Podcast oder sehr positiv überrascht, wer den Podcast so hört. Mhm. Und da denke ich schon, dass ich ehrlicherweise sagen muss, wenn ich mal in einem Artikel lese, das und das haben sie, darüber haben sie in ihrem Podcast gesprochen oder so, das freut mich schon. Aber noch viel mehr freuen mich so diese persönlichen Geschichten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt beim Dude Ultra, als ich zum Auto gegangen bin auf dem Parkplatz, kam noch ein Mann und hat gesagt, er wollte sich bedanken. Er hatte niemals gedacht, dass er 50 Kilometer schafft. Und er hat es heute nur geschafft, weil er unseren Podcast während des Laufens gehört hat. So Sachen, die gehen mir richtig nah, weil da denke ich, wow, das kommt wirklich gerade vom Herzen. Und das ist so ein Riesenkompliment. Oder wenn beim Rennen jemand zu einem kommt und sagt, ich wollte mich mal bedanken, weil ich bin heute nur hier gestartet und habe mich nur getraut, mich anzumelden, weil ich eure Rennberichte so toll finde. Das sind Sachen, die, ja, da denke ich, boah, dafür lohnt es sich wirklich, weil das ist so ein ehrliches, tolles Feedback. Das gibt mir viel mehr oder macht mich dann noch viel mehr glücklich, als wenn man halt liest in irgendeinem Bericht oder so, das und das haben sie in ihrem Podcast gesagt. Auf der anderen Seite steht natürlich, dass man viel von sich preisgibt, was auch Konkurrenz natürlich hören kann. Gut, wir machen ihn jetzt auf Deutsch, deswegen gerade international unsere Konkurrenz wird den Podcast nicht unbedingt hören. Aber das stimmt, das ist eine Tatsache, dass wir einfach viel von uns teilen, wie es Training läuft, wie es einem mental geht und so weiter. Aber ich finde an sich, dass das nichts Schlechtes ist. Also es ist ja nur was sehr Ehrliches und ich würde jetzt nicht sagen, dass uns das große Nachteile macht. Ganz manchmal hört man, finde ich, so einen leichten Vorwurf raus, wenn man wo wen trifft bei einem Event. Das ist mir jetzt gerade beim Lavaredo häufig aufgefallen. Wenn jemand kam und sich bedankt hat für den Podcast oder da gesagt hat, er ist Podcast-Hörer, kam manchmal so ein kleiner Vorwurf, du hast aber gar nicht gesagt, dass du hier bist. Und ich habe halt gedacht, ja, in der Stunde schafft man es auch nicht, alles so zu thematisieren, was in der Woche so bei einem passiert, ist ja auch völlig logisch. Und manche Sachen sind vielleicht auch wichtiger oder unwichtiger, weil ich ja eben beim Lavaredo nicht gerannt bin, dachte ich jetzt nicht, dass es so eine Erwähnung wert ist, dass ich da vor Ort bin, um halt quasi zu arbeiten. Ja, jetzt habe ich schon wieder quasi gesagt.
Ich wollte es gerade nicht unterbrechen, aber
ich habe deinen strengen Blick gesehen. Aber grundsätzlich freut es mich total, wann immer wir Feedback bekommen. Und so ein Stück denke ich, dass wir sogar am negativen Feedback wachsen. Also manchmal sind es ja auch Sachen, die gar nicht nur negativ sind, sondern die berechtigt sind und die dann zum Umdenken anstoßen oder wo ich denke, okay, das muss man wirklich beim nächsten Mal nochmal mehr bedenken. Deshalb, ich bin an sich sehr dankbar für das, was der Podcast uns so an Feedback, Rückmeldungen und so weiter einbringt. Aber mir ist auch bewusst, dass wir natürlich dadurch viel preisgeben und eine größere Angriffsfläche haben.
Werbung.
Wir dürfen euch heute etwas von unserem neuen Podcast-Partner Coro vorschwärmen. Die Coro-Drogerie ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das haltbare Lebensmittel in großen Verpackungen vertreibt. Es gibt Nussmusse, Trockenfrüchte, Superfoods. Und diesen Monat steht alles unter dem Motto gesunde Snacks. Und ich bin ganz gespannt, Kimi, was du uns heute mitgebracht hast.
Snacks sind, wie wir alle wissen, vor allem diejenigen, die zum Hungry-Sein neigen, was bei mir auch auf jeden Fall der Fall ist. Ein absolutes Muss. Das heißt, Snacks sollten wir alle immer dabei haben. Ganz egal, ob unterwegs, in der kurzen Pause oder als kleiner Genuss zu Hause. Und deswegen habe ich euch zwei Snack-Beispiele mitgebracht, die bei mir auf jeden Fall nicht mehr fehlen dürfen. Zum einen für alle Mousse- und Creme-Fans die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme. Super lecker, perfekt zum Dippen oder als Beilage fürs Müsli oder als Brotaufstrich direkt. Geht alles und schmeckt alles super lecker. Oder der perfekte Snack-Mix. Wie der Name schon sagt, eine super Mischung aus leckeren Snacks, aus süß und salzig mit Edamame, Cranberries, Mandeln und Maulbeeren. Das wären meine zwei Snackbeispiele. Was hast du denn mitgebracht, Ida?
Ich habe für mich die Nut Butter Cups entdeckt. Die gibt es einmal als gesalzene Pistazie oder auch mit Erdnuss und in dunkler Schokolade. Und ich muss gestehen, ich liebe die. Ich habe meinen ganzen Vorrat aufgegessen. Und das Beste ist, sie sind auch noch vegan. Aber sonst tut es für mich auch einfach mal eine Handvoll gefriergetrocknete Mangostücken zwischendurch. Die snacke ich auch ganz gern. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn das Ganze dann auch noch vegan, bio und ohne Palmöl ist.
Mit dem Gutscheincode HMKM, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 5% Rabatt auf eure nächste Coro-Bestellung und könnt dadurch vielleicht den ein oder anderen Snack ganz neu für euch entdecken.
Werbung Ende.
Also ich glaube, dieses Authentische und dieses sehr Offene und Transparente, was ja in unserem, was uns ja auch beiden sehr, sehr wichtig ist bei dem Podcast, das war ja auch davor schon. Also das hat der Podcast jetzt natürlich nochmal verstärkt, dadurch, dass man jede Woche über alle möglichen Dinge redet, ist es ganz klar, dass man sehr viel von sich preisgibt. Aber ich glaube, das war davor ja auch schon irgendwie da. Also mir war das schon immer wichtig, da einfach sehr offen zu sein. Ich merke aber schon, dass es mich auch ein bisschen, also ich habe davor auch Respekt und durch den Podcast ein Ticken mehr Respekt bekommen vor dieser quasi öffentlichen Darstellung von uns. Und weil das ja schon, und deswegen, also so, das ist immer schön, wenn man hört, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, wirklich nur positiv, aber es ist schon auch ein Ticken, also wie gesagt, ich merke, dass ich da schon auch Respekt davor habe, weil du musst ja überlegen, wenn du es mal ummünzen würdest, wie viele Leute da halt zuhören, was das eigentlich für eine Menge ist. Und das, da muss ich schon sagen, das hat bei mir schon auch so ein bisschen dieses Gefühl verschärft, zumindest sich Gedanken darüber zu machen, was man sagt. Also jetzt schon über manche Themen einfach nicht drauf loszureden, sondern so ab und zu schon auch sich Gedanken darüber zu machen, weil, wie du sagst, Angriffsfläche ist größer geworden und die Grenze, an jemanden heranzugehen, gerade über Social Media, ist klein, beziehungsweise ist eigentlich gar nicht mehr da. Und das habe ich schon ab und zu, erfährt man schon, dass dann dass diese negativen Stimmen, Gott sei Dank vor allem positive Stimmen, aber es gibt auch negative Stimmen, dass die schon auch auf einen zugehen und dann das, was man vielleicht gesagt hat, irgendwie gegen einen verwenden können. Und deswegen bin ich da schon zumindest einen Ticken aufmerksamer geworden. Aber das ist ja auch was man lernt. Genau wie du sagst, das ist ja was man im Grunde genommen dann aus diesen negativen Erfahrungen mit sich nimmt. Aber es ist irgendwie einfach eine spannende Reise. Also ich hätte mir wirklich am Anfang nicht träumen lassen, dass wir da mal hinkommen, wo der Podcast jetzt ist. Und wie du sagst, dass dann bei Rennen, egal wo man ist, Menschen auf einen zukommen und einen wissen lassen, hey, wir hören dir zu oder wir hören euch zu. Und das ist schön, was ihr macht. Und ihr habt uns dazu motiviert zu laufen oder inspiriert weiterzumachen oder länger zu laufen oder an uns zu glauben. Das ist, glaube ich, ja, ein sehr, sehr großes Geschenk. Ja,
voll. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, man hat natürlich auch ein bisschen eine andere Zielgruppe als jetzt bei Instagram oder wo auch immer, weil einfach, es kann auch mal sein, dass jemandem der Podcast einfach so zugespielt wird oder vorgeschlagen wird, oder wir haben ja auch schon relativ oft E-Mails bekommen, wo jemand geschrieben hat, ich habe mich auf einen Marathon vorbereitet und bin dabei zufällig auf euren Podcast gestoßen und jetzt laufe ich mein erstes Trail-Event. Sowas ist halt, finde ich, total, total cool. Und na klar, kann es auch bei Instagram passieren, dass man irgendwem so zufällig in den Algorithmus gespielt wird. Aber man erreicht jemanden dann doch viel persönlicher oder direkter, wenn man ihn direkt mit der Stimme erreicht. Und ja, ich selber höre seit Jahren gerne Podcasts und ich fühle mich zu den Menschen, denen ich da zuhöre, viel mehr verbunden, als wenn ich ihnen bei Instagram folge. Einfach weil man halt das Gefühl hat, man erfährt viel Persönliches, man hört wöchentlich die Stimme. Das ist schon nochmal eine ganz andere Erfahrung und einfach auch toll, dass es dieses Medium gibt.
Ja, deswegen bin ich ja aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass Felix Lobrecht und ich eine ganz besondere Verbindung zueinander haben.
Da hat Kimi schon ihr Leben lang einen Crush, kann man jetzt hier sagen.
Ja, oh Mann, hey, ja. Dieser Typ. Naja, aber ja.
Ja, ich weiß jetzt
schon.
Nicht, ob er unseren Podcast hört, aber auf der anderen Seite.
Aber ich höre seinen.
Meinen eventuell nicht.
Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Man, ja, fühlt sich schon irgendwie anders, einfach verbunden zu einer Person, wenn man was hört und die Stimme hört und einfach so Teil hat, als wenn man einem Social Media Account folgt. Das stimmt total. Ja.
Mhm. Das stimmt. Aber ja, ich finde, es ist einfach spannend, so die Entwicklung zu verfolgen, spannend zu verfolgen, wie das von Folge zu Folge nicht nur mehr Hörer werden, sondern auch wie so, ich habe das Gefühl, wenn man auf Leute trifft, haben sie natürlich auch das Gefühl, dadurch, dass es mehr Folgen sind, man uns wöchentlich zuhört, dass sie einen von Folge zu Folge besser kennenlernen. Und ich finde das spannend, mit so selber mitzuerleben im Gespräch, weil natürlich ist dann unheimlich viel Wissen auf der anderen Seite da, was wir gegenüber gar nicht haben. Also wenn jemand auf einen zukommt und einem zu irgendwas gratuliert oder was hinterfragt und man selber weiß noch nicht mal den Namen der Person, die gerade auf einen zugekommen ist, das finde ich jetzt manchmal noch dann fast die größte Herausforderung, dass ich dann im dritten, vierten Satz erstmal unterbreche und frage, wie heißt du eigentlich?
Mir fällt gerade noch, weil das ja auch gefragt wurde von der Hanna, da haben wir noch gar nicht so viel gesagt, zu Teamkolleginnen beziehungsweise auch Konkurrenz in irgendeiner Art. Ich finde es auch total schön, ehrlich gesagt, dass also zum Beispiel, mir fällt jetzt die Lisa Wimmer ein, die hört jede Woche unseren Podcast, auch eine deutsche Trailrunnerin fürs Team Salomon zum Beispiel. Und das ist total, also die Lisa war mit die Erste, die mir, nachdem ich von meinen Magenproblemen erzählt habe oder so, geschrieben hat, was sie so nimmt und gibt. Und das fand ich total schön. Also das war überhaupt nicht dieses Konkurrenzdenken in dem Sinne von, ich schaue mir was ab oder wie auch immer, sondern es war eher so dieses, hey, ich habe das gehört und schau mal und halt so eher unterstützend oder auch, weiß ich nicht, Macy und Sven aus meinem Team, die hören auch, ich weiß jetzt nicht, ob wöchentlich, aber die hören zumindest auch unseren Podcast und keine Ahnung, ich finde das total schön, ehrlich gesagt. Also ich finde das, also mir gibt es total viel oder bedeutet das sehr viel mitzubekommen, dass jetzt, also auch so aus dem Team oder andere Athletinnen und Athleten da zuhören und was draus mitnehmen. So, ich finde das total schön. Also das ist, ja, also ich finde es einfach immer wieder, mir gibt es immer wieder sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ja.
Ja, das stimmt. Ich ärgere mich jetzt schon fast, dass wir diese Woche schon heute aufnehmen, weil Sven kommt mit die erste Woche ins Trainingslager und es wäre cool gewesen, ihn auch nach seinem Training der Woche zu fragen. Das wäre sicher mal spannend gewesen.
Ja, okay. Kann man ja vielleicht mal wann anders machen. Da hätte er bestimmt, ich glaube, das würde er gerne mal. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde, das war eine richtig schöne Frage und hat mich auch selbst in der Vorbereitung schon sehr zum Nachdenken und Schmunzeln gebracht und ja, ich finde, es war eine schöne Folge.
Finde ich auch sehr. Dann wünsche ich dir ein schönes Trainingslager, Ida, dass du ein bisschen den Kopf frei bekommst.
Danke.
Beziehungsweise reinbekommst ins Training wieder und
schickst mir die Sonne im Herzen, die nicht da sein wird.
So ist es. Genau so ist es, ja. So machen
wir und ich wünsche dir eine gute Zeit zu Hause, bevor es losgeht zum Allgäu und danach nach Chamonix. Und ist eine etwas kürzere Folge heute. Jetzt haben wir auch keine News mehr, weil wir am Anfang schon über die Resultate gesprochen haben. Aber nächste Woche wird es vielleicht wieder etwas länger. Da haben wir vielleicht etwas mehr zu erzählen aus unseren beiden volleren Trainingswochen.
Naja, es ist fast eine Dreiviertelstunde. Ich finde, das darf man auch mal.
Also, vielleicht sind auch alle froh, dass es heute eine Dreiviertelstunde ist.
Vielleicht regt das eher zum Anhören an, wenn da quasi nur 43 Minuten stehen und keine 1,5 Stunden. Daher, ich finde, die Abwechslung macht's wieder. Ja.
Das ist ein gutes Schlusswort.
So, in diesem Sinne, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.